Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Ein ganzes Dutzend.
Was?
Jahre.
Was?
Haben wir bald auf der Uhr.
Ja.
Am Samstag.
Was ist da?
Unser Jahrestag. 12 Jahre.
Wie fühlst du dich dabei?
Alt.
Das stimmt. Ich auch. Auf der Ansatz irgendwie auch nicht.
Naja, noch so 5 Jahre und dann sind wir genauso lang zusammen, wie wir
leben. Das ist komisch, ne? Findest du es auch ein bisschen...
Nee, dann sind wir länger zusammen, als wir nicht zusammen waren in unserem Leben.
Ja. Findest du es auch ein bisschen komisch mit mir so die Vorstellung, dass wir mal Kinder waren und dann ja uns schon kennengelernt haben?
Nee, wie meinst du das?
Naja, wir waren so 10 oder so, als wir uns kennengelernt haben. Und ja auch schon Zeit miteinander verbracht haben. Und die 10-Jährigen haben jetzt Sex. Also weißt du, so in groß.
10-Jährige?
Nein, aber so in, weißt du, so. Wenn man die jetzt anguckt, dann denkt man ja daran so, lol, das ist jetzt mein Mann, mit dem mache ich Kinder. Also nicht aktiv, aber so, weißt du, was ich meine?
Nee. Ich?
Okay, also
wenn ich ein Kinderbild sehe von dir, dann denke ich jetzt nicht daran, oh ja, die ist jetzt erwachsen. Und meine Frau.
Doch, echt nicht?
Naja, also ich weiß es, dass du mal ein Kind warst, aber ich denke doch nicht daran, dass du...
Nein, aber wenn ich alte Bilder von uns sehe, auf denen wir beide Kinder sind, denke ich immer...
Wo wir zusammen drauf sind.
Ja.
Dann okay, es gibt aber auch nur so 2.
Ja, ich weiß, es gibt nicht viele, aber dann denke ich mir jedes Mal so, lol, wie lustig, wenn man da jetzt quasi hin zurückreisen würde und denen sagen würde so...
Die heiratest du mal.
Ja.
Ach so, ja.
Das ist schon mal hier komisch.
Ja.
Oder?
Aber auch nicht. Ist ja normal
für uns. Wusstest du das schon?
Hm?
Wusstest du das damals schon?
Ja, ich wusste das.
Hast du mich gesehen und es war lieber auf den ersten Blick?
Nein.
Sondern?
Wir haben uns sehr gut verstanden auf den ersten Blick.
Nee, stimmt auch nicht. Ich fand dich total nervig.
Ich fand dich eigentlich ganz cool.
Wirklich? Du fandst mich cool?
Naja, von den Saxophon-Mädels warst du die coolste.
Das war auch nicht schwer.
Und da haben wir die meiste Zeit aufeinander.
Wir haben noch nie im Podcast erzählt, wie wir zusammengekommen sind. Oder warum? Unsere Liebesgeschichte, wir haben dir noch nie erzählt.
Weil ich dich auf ein 5-Minuten-Terrin-Date eingeladen habe.
Jetzt mach mal eine ganz kurze Zusammenfassung von unserer Liebesgeschichte.
Ganz kurz?
Ja.
Naja, erst haben wir zusammen Saxophon gespielt.
In der 5. Klasse.
In der 5. Klasse. 5. und 6. Und dann in der 7. Komm, geht gar nicht schnell. In der 7. waren wir dann, also wir waren die ganze Zeit in Parallelklassen und in der 7. hatten wir uns dann, waren wir dann nicht sogar so Tür an Tür unsere Klassenräume?
Kann sein, aber da hatten wir nichts miteinander zu tun.
Nee, und dann war ich später mit einer von deinen Freundinnen zusammen. Und dann waren wir zusammen auf Skireise. Da sind wir uns dann näher gekommen.
Wie denn?
Indem ich dir auf den Po gehauen habe. Als du durch die Busreisen reingelaufen bist.
Das ist so random, dass ich sag wirklich, das war Amors Pfeil. Du hast mir nicht wirklich auf den Po gehauen, das war Amor, der mich da getroffen hat und dich auch gleichzeitig. Das ist doch so merkwürdig. Wir hatten nichts miteinander zu tun vorher. Ich wusste nicht mal wirklich, dass du, also ich wusste, dass du existierst, aber du warst mir so egal. Du warst genau wie alle anderen Jungs aus der Parallelklasse. Und dann gehe ich einfach einmal oben durch den Bus. Ich wollte ja gar nicht zu dir, ich bin da einfach durchgegangen. Und dann hast du mir einfach random auf den Hintern gehauen. Ich habe mich umgedreht, hat wahrscheinlich irgendwas Dummes zurückgesagt. Und seit dem Tag waren wir so, so eng befreundet.
Dann waren wir zusammen im gleichen Skikurs.
Obwohl wir noch...
sind jede Liftfahrt zusammengefahren.
Wir waren ja noch voll klein, so. Also in dem Alter hatte ich noch...
Klasse.
Ja, aber ich hatte zum Beispiel in dem Alter noch keine... Ich habe noch nie mit jemandem rumgeknutscht und sonst was. Also ich war auch... ein relativer Spätzünder, was das angeht. Das heißt, ich hatte auch noch nie wirklich vorher so einen besten Freund oder so. Ich hatte halt meine Mädels, aber mit Jungs hatte ich eigentlich immer nur halt so Händchen halten oder Zettelchen schreiben. Mhm. Und dann waren wir einfach ja auch so eng befreundet sofort. Das war so komisch.
Ja, von einem auf einen anderen Tag.
Und dann auch voll körperlich, aber schon von Anfang an.
So kuscheln.
Ja, wir haben übelst viel gekuschelt. Ich habe in deinem Bett geschlafen.
Nee.
Doch.
Nein.
Auf der Skireise?
Ach so. Ja.
Ja, und danach, als wir befreundet waren, auch schon voll oft so, haben wir so, wir haben immer so auf dem Bett gelegen und so, wie ich mit meinen Freundinnen so gekuschelt habe. Also jetzt nicht sexuell, sondern einfach so Nähe. Das ist voll nah immer.
Ja. Ja, und dann sind wir irgendwann, waren wir in New York. Da hast du dann auch nochmal bei mir weggeschlafen.
Aber da war nicht mehr, da war nicht mehr nur kuscheln.
Nee. Da, kuscheln und ein bisschen.
Ja, es war noch harmlos.
Es waren ja auch andere in dem Zimmer. Ja. Und mein Kumpel damals, mit dem ich mir damals das Bett geteilt habe auf der Reise, der hat in der Dusche gepennt für einen Kasten Bier.
Damit wir in einem Bett schlafen können. Mhm. Ja, das war...
Ich weiß auch gar nicht, wie wir die Zimmerkontrolle umgehen konnten.
Ich glaube, die waren nur so ein bisschen halbherzig, oder?
Und die haben schon reingeguckt.
Was, sind die doof? Also, wir haben mehrere Nächte beieinander
geschlafen. Nee.
Oder zumindest aber abends noch miteinander gechillt.
Aber eine Nacht haben wir noch.
Stimmt, ich war aber auch so krank, weißt du das noch?
Ja. Naja, und dann...
Dann waren wir zusammen.
Später, ja.
Eine Woche später oder so. Mann, wie romantisch.
Und dann haben wir hier, wo wir hier jetzt gerade Podcast aufnehmen, da sah das hier noch ein bisschen anders aus, haben wir dann 5 Minuten Terrine gegessen.
Ja, das war unser erstes Date, da waren meine Eltern nicht da. Und dann, Punkt. Ganz wild. Was ist?
Punkt.
Ich habe gerade Mama Mia geguckt, deswegen.
Ach so.
Sagt dir das doch immer, weißt du?
Ja, ja.
Hä?
Weiß ich.
Wirklich?
Ja. Punkt, sagen die dann immer.
Da. Das war ein schöner Film.
Ja, fand ich auch.
Okay, also bist du noch
die zufrieden? Die Message und so.
Ach, nerv nicht. Bist du noch zufrieden?
Womit?
Hä? Mit unserer Beziehung.
Ach so, ja. Und du?
Ja.
Nichts auszusetzen. Manchmal.
Doch.
Du hast viel auszusetzen.
Ich habe euch viel auszusetzen.
Ja, ich weiß. Selber schuld.
Warum?
Sei halt genügsamer, dann musst du dich nicht so oft aufregen.
Und dumme Leute sind genügsam.
Sagst du, dass ich dumm bin?
Vielleicht ein bisschen.
Man muss nicht immer alles komplizieren.
Genügsamkeit ist doch nur die Mangel an Ideen für Verbesserung. Siehst du? Bist du sprachlos.
Nee, das ist einfach so, das ist die Anleitung, um unglücklich zu sein.
Das habe ich ja nicht gesagt, dass es nicht so ist, aber nichtsdestotrotz.
Also ich meine, wenn man jetzt uns fragen würde, 1 bis 10 Beziehungszufriedenheit, wäre mein Score höher als deiner.
Ich bin ja aber auch richtig toll.
Ich auch.
Ich bin Endlevel toll.
Dann muss es ja nicht keinen Unterschied geben.
Hä?
Naja, dann können wir ja beide uns eine 8 geben.
Das verstehe ich.
Aber du würdest
mir
ja nur eine 6 geben von 10.
Ja, weil ich bin ja auch eine 10.
Ach so, und ich nicht.
Naja.
Ja, weil die gibt es auch ganz viel, naja.
Ja, aber dich stört es ja nicht.
Naja, nicht so, dass ich mir davon die Laune verderben lassen würde.
Ich auch nicht.
Vanessa?
Wann habe ich mir die Laune verderben lassen?
Gestern Abend.
Hä, das weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich da gemacht?
Da hast du mich angeblufft.
Ach ja, stimmt. Ja, da habe ich dich angemotzt, sag ich ehrlich.
Wie oft passiert das umgekehrt?
Nie, aber das sage ich ja. Das liegt am Mangel an
Vorschlägen. Das liegt daran, dass ich ausgeglichen bin.
Nein, das liegt an der Faulheit und das weißt du ganz genau.
Welche Faulheit?
Die Faulheit, dich damit zu beschäftigen, was in unserer Beziehung vielleicht nicht ideal ist oder was.
Ich weiß, was nicht ideal ist, aber du kannst es nicht ändern.
Und dass du dann da Wege für findest, Lösungen also, das ist
für
halt,
manche Dinge
da haben wir eine ganze Podcast-Folge zu machen, zum Emotional Labor.
Ja, man kann für manche Dinge einfach auch keine Lösung finden, mit dem muss man sich auch einfach abfinden.
Weißt du, wie du noch vor 10 Jahren warst?
Weißt du noch, wie du vor 4 Jahren warst?
Ja, sick in my head. Und also. Hast ja auch gesagt, ich soll zur Therapie gehen und habe ich gemacht und bin ich noch sick in my head? Nur noch ein bisschen. Viel weniger.
Ja.
Also.
Aber immer noch. So, dass es manchmal nervt.
Sag eine Sache.
Naja, zum Beispiel, dass du nie zufrieden bist.
Ich möchte nicht zufrieden sein.
Ja, das ist dumm.
Nein, das ist schlau. Nur, sag ich doch, Zufriedenheit ist der Tod der Innovation.
Okay, wir kommen hier eh nicht weiter. Wie war deine Woche? Es waren jetzt 2.
2 Wochen, ja, wir haben letzte Woche keinen Podcast gemacht und ich habe vergessen, Bescheid zu sagen, dass wir keinen Podcast machen.
Ja, hast du das nicht?
Nee, habe ich nicht.
Im Podcast haben wir das doch gesagt.
Ja, aber ich habe es nirgendwo gepostet.
Und dann?
Ja, tut mir leid.
Kamen die Leute und haben gesagt, was ist los? Podcast
nee, das
wo?
Nicht.
So wie die Atlantis-Folge.
Hä?
Folge 26.
Ach Ach so, die wir verschluckt haben. Ja, das ist jemandem aufgefallen, dass wir anscheinend eine Nummer übersprungen haben. Upsi.
Also es gibt eine Folge weniger, als die Zahl ist. Aber es ist noch niemandem aufgefallen bisher. Weder uns, nur einer Hörerin jetzt.
Ja.
Liebe Grüße an der Stelle.
Das sind die OG-Hörer.
Die hat gerade erst angefangen.
Ach so, ja, wahrscheinlich hat sie alles durchgehört und dann dachte sie so, sag mal,
warum finde ich das nicht?
Doch was. Meine Woche war solide, ich war alleine, weil du warst weg, du hast mich verlassen, du magst mich nicht mehr, du hast mit anderen Frauen Sachen gemacht.
Stimmt.
Da reden wir gleich erstmal drüber. Und ich war allein zu Hause, es war voll okay, ich habe kein Problem damit, allein zu Hause zu sein, im Gegenteil, aber das Problem ist, ich werde dann halt extrem komisch. Ich bin halt extrem komisch und dann fehlt mir so der soziale Checkpoint, verstehst du?
Ab gleich.
Ich bin halt so ein krasser Almöhi. Ich bin da einfach so eine Woche zu Hause.
Ein Eremit.
Ja. Und bin dann so alleine im Garten, rede nur mit den Hunden. Und ich will ja auch unbedingt noch zwei Projekte angehen. Ach, das weißt du noch gar nicht, ne?
Mhm.
Ich will noch die Stühle schleifen und neu lackieren.
Welche?
Die beiden weißen, nur es sind nur zwei.
Welche?
Die vor dem Gartenhaus. Ich brauche ein Projekt, meine Güte.
Du hast irgendwie richtig viele Projekte.
Ja.
Was noch?
Stricken.
So.
Ja, was?
Ja, Schleifmaschinen gibt es doch hier 1000.
Ja, deswegen.
Ja, so. Klasse.
Danke. Und bei dir?
Was hast du so gemacht, während ich weg war?
Gestrickt und Heated Rivalry Edits geguckt.
Hm, ja.
Heute Morgen habe ich fast geweint. Darum ich habe keine Story gesehen und seine Brustmuskeln und dann ging es mir nicht mehr so gut. Und wir haben letzte Woche Heated Rivalry zu Ende geguckt. Und wer hat geweint?
Ich.
So nämlich. Und warum?
Weil das war einfach, ich habe herzlich gelacht und vor Freude geweint. Und es war einfach schön.
Oder?
Ja. Wir können jetzt nicht spoilern. Ne? Aber man muss auch sagen, wer bis zum heutigen Datum das jetzt noch nicht geguckt hat, der hängt einfach
an unsere
der sogenannten hängt einfach ein bisschen hinterher.
Freunde, in Anführungszeichen, die es immer noch nicht geguckt haben und auch keins von meinen ganzen Videos, was ich dazu geguckt habe, angeguckt haben.
Bist du geschickt hast, meinst du?
Geschickt, ja, meine ich.
Ja.
Okay, also du warst bei der Ausbildung, war wie immer langweilig. Ich war zu Hause, war wie immer auch ein bisschen langweilig.
Stimmt gar nicht.
Ich wollte es hier ein bisschen abrappen.
Okay.
Oder?
Nur lassen wir es dabei.
Na, wie war es denn?
Na, es war anders als sonst. Ich musste ja noch lernen die ganze Zeit.
Ach so, weil du deine Heilpraktikerprüfung geschrieben hast.
Ja, ich hatte gestern meine schriftliche Überprüfung auf das Gebiet der Psychotherapie beschränkten Heilpraktiker-Arbeitserlaubnis.
Und?
Mal gucken. War so durchwachsen.
Okay.
Ja, waren ein paar Sachen, die ich nicht ganz so genau gelernt habe und dann dementsprechend nicht ganz so genau angeben konnte.
Gelernt ist halt auch ein bisschen übertrieben. Du hast ja fünfmal in dieses Buch da reingeguckt.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe alle Prüfungen von 2012 bis zuletzt, die habe ich alle
angeguckt.
Nee.
Hast du dir zu irgendeinem Verständnissache aufgeschrieben oder so?
Ja.
Wirklich? Wo ist denn dein Zettel?
Ich habe es nicht aufgeschrieben, ich habe es mir angeguckt.
Ja, das sag ich doch.
Ja, aber ich habe es ja gelernt. Weißt du, die Phasen. Nach Pöldinger zur Suizidalität.
Die es nicht gibt in der normalen Psychotherapie?
Gibt es schon, aber habe ich vorher noch nie gehört von. Und ich habe bei meinem Ausbildungskurs gefragt und die haben es auch noch nie gehört. Also das sind, keine Ahnung, irgendwelche Konzepte, die scheinbar nicht so ganz relevant sind oder nicht näher so der Schwerpunkt drauf gesetzt wird.
Mhm. Okay, weil wir aber trotzdem hoffen, dass du es bestehst. Ansonsten gibt es nichts Neues bei uns, oder?
Mhm.
Nö. Okay, kommen wir zu den News der Woche.
NDW, News der Woche. Meine News der Woche drehen sich heute um 4,5%. Und ich glaube, das habt ihr hoffentlich schon alle mitbekommen. Ein relativ intransparenter Ausschuss hat beschlossen, dass die Psychotherapie-Honorare um eben diese Prozentzahl gesenkt werden sollen. Und das liegt daran, dass die Idee ist, ja, dass in den letzten Jahren die Honorare unverhältnismäßig erhöht wurden und das muss man jetzt irgendwie wieder abdämpfen. Und vor ein paar Wochen ist ja schon rausgesickert, dass da 10% Kürzungen gefordert wurden. Das sind jetzt auf 4,5, sind da jetzt rausgekommen und treten in 2 Wochen in Kraft. Das heißt, ab in 2 Wochen verdienen alle PsychotherapeutInnen, die über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, 4,5% weniger. In Zeiten, in denen es immer noch eine starke Inflation gibt, Personalkosten gestiegen sind, Energiekosten weiterhin steigen, muss man ja nur gucken, die weltpolitische Lage treibt die Preise weiter in die Höhe. Und in diesen Zeiten, in denen auch so viel Unsicherheit herrscht, die ja auch belastend ist für viele Menschen, wird die Berufsgruppe, die diesen belasteten Menschen helfen soll, einfach mal abgestraft. Und einfach mal pauschal 4,5% weniger. Und das ist eine absolute Frechheit. Und warum das alles gar keinen Sinn macht und warum das hinten raus kackt die Ente, das wird immense Kosten vermutlich nach sich ziehen, die man jetzt, das wird schwierig, die konkret zu berechnen, aber ich habe da so ein paar Überlegungen angestellt, die ja schon jetzt schon dafür sprechen, dass halt das ein Riesenkostenfaktor auf uns zukommen wird in Zukunft.
Na?
Ja, und zwar erstmal habe ich herausgefunden, dass die Psychotherapiekosten überhaupt nur 1% der Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenkassen sind. Also verschwindend geringer Teil. 1%. Das ist aber nicht viel. Und wir haben aber, werden wahrscheinlich ziemlich viele indirekte Kosten haben. Also die größten Kosten für die Gesamtgesellschaft sind ja eine Arbeitsunfähigkeit.
Mhm.
Und durch psychische Erkrankungen sind besonders viele lange Arbeitsunfähigkeiten entstehen dadurch. Und wenn wir jetzt die Versorgung kürzen, wird das noch länger sein. Dann werden wir viele Patienten haben, die unbehandelt bleiben und dadurch werden bei den meisten Störungen ist dann die Gefahr der Chronifizierung, also dass das länger besteht und auch nachhaltig besteht, die Gefahr ist deutlich höher, was wieder zu mehr Krankheitsausfällen führen wird und zu einer höheren Belastung und im Zweifel auch zu einer Zuspitzung von Krisen. Also die Idee ist ja, Leute, solange es geht, ambulant zu behandeln, weil das eben die günstigste Alternative ist. Ich habe ja schon mal vor ein paar Folgen, schon ein bisschen her, erklärt, dass es ja noch teilstationäre und stationäre Behandlung gibt und die ist einfach um ein Vielfaches teurer. Und was dann auch noch weiter zum Beispiel die Rentenkassen belasten wird, ist halt, wenn die Leute in die Erwerbsunfähigkeit gehen oder früh verrentet werden. Ne? Weil dann, je früher jemand in Rente geht, desto teurer ist das für die Kassen. Wir haben sowieso schon ein Problem, weil wir eine umgekehrte Bevölkerungsglocke haben, also viele alte, wenig junge Leute und deswegen funktioniert das Rentensystem ja auch nicht mehr so gut. Und das wird dadurch noch weiter sich zuspitzen. Und ja, was halt noch Auswirkungen sind von der Verkürzung der Kürzung der Leistung, ist halt eine Verlängerung der Wartezeiten. Weil anzunehmen ist, dass PsychotherapeutInnen vermehrt sich auf Privatpatienten oder Selbstzahler fokussieren werden, um eben ihre Praxen am Laufen zu halten.
Mhm.
Weil die da mit diesen Patienten eben mehr Geld verdienen können und weil wir eben in einem kapitalistischen System leben, müssen auch PsychotherapeutInnen Geld verdienen.
Wir haben ja auch letzte Folge schon darüber gesprochen, dass du als Psychotherapeut eh schon wenig Geld verdienst. Also nicht wenig, jetzt zum Beispiel verglichen mit Pflegepersonal oder so.
Ja, aber am wenigsten von den Fachärzten.
Genau, aber verglichen mit anderen Fachärzten nicht mal die Hälfte. Und es ist einfach kein Unterschied zwischen dir und einem Hausarzt oder so. Weder in der Ausbildung noch in der Verantwortlichkeit für Menschenleben.
Ja, im Zweifel ist ja auch die psychotherapeutische Ausbildung länger als eine Ausbildung zum Hausarzt.
Ja, und vor allem teurer.
Also als Hausarzt muss ich 6 Jahre studieren und dann muss ich 2 Jahre Allgemeinmedizin-Facharzt machen. Dann komme ich auf 8 Jahre. Wenn ich 5 Jahre studiere und 5 Jahre die Ausbildung mache, komme ich auf 10 Jahre sogar.
Mhm.
So, und das ist halt eine Frechheit.
Und ja, und es zeigt halt einfach, wie psychische Krankheiten in Deutschland immer noch überhaupt nicht ernst genommen werden. Man darf jetzt zwar sagen, dass man die hat und man darf sich deswegen vielleicht auch mal einen halben Tag krank melden, aber wenn jemand rumläuft und sagt, ich habe eine diagnostizierte, keine Ahnung, Persönlichkeitsstörung, so und so, dann sagt niemand so, oh mein Gott, du Armer. Wenn man sagt, ich habe Brustkrebs, also sind alle direkt, oh mein Gott, kannst du je wieder normal am Leben teilnehmen? Obwohl die Mortalität zum Beispiel ja bei einer Depression oder bei einer Essstörung massiv ist. Also die Diagnose, ich habe eine Essstörung, ist genauso, man könnte auch einfach sagen, man hat Krebs. Also weißt du, was ich meine? So von einer... Das sollte die Reaktion darauf sollte die gleiche sein, sozusagen.
Und die Therapie der Essstörung ist deutlich günstiger.
Das auch. Und also, halt viel effektiver, je früher du ansetzt. Also je zugänglicher psychologische Betreuung ist, und damit meine ich auch schon in der Grundschule oder auf der Schule, dass du sofort immer einen Vertrauenspsychologen hast, desto geringer sind dir die Kosten, weil du es halt so krass präventiv machen kannst. Ja.
Also die Bundestherapeutenkammer hat vor 15 Jahren erhoben, dass eine psychotherapeutische Behandlung 3.200 Euro kostet ungefähr und ein Krankenhausaufenthalt in NRW kostet vor 3 Jahren 930 Euro pro Tag. Das wird nochmal gestiegen sein, auch die Kosten für eine Psychotherapie werden ein bisschen gestiegen sein, aber eine gesamte Therapie kostet 3.000 Euro und ein Tag Krankenhaus kostet fast 1.000 Euro. Und, wer mit einer schweren chronischen Depression oder schweren depressiven Episode in ein Krankenhaus kommt, der wird mindestens mal 3 bis 6 Wochen da sein.
Es ist erstmal sowieso schon komplett absurd, dass in so einem reichen Sozialstaat wie Deutschland die Krankenkassen jetzt ausgerechnet Geldprobleme haben. Danke an Jens Spahn. Und dazu dann, anstatt dass sie die 5% umgelagert haben auf die Topverdiener-Ärztegruppen, also auf Radiologen und was auch immer, das ist auch scheiße, die sollen auch nicht weniger Geld verdienen, aber immer noch besser als
Radiologen von den Günstigen. Radiologen haben im Durchschnitt irgendwie 1,3 Millionen Nettogewinn.
Ja, und dann von denen abzuziehen, die wirklich, wo wirklich fast nichts am Ende des Monats übrig bleibt.
Ja, vor allem, weil... Das ist so dumm. Also ja, also... Und da wollte ich jetzt auch nochmal Bezug nehmen auf eine andere Folge von uns, wo wir schon darüber gesprochen haben, was Arbeit auch wert ist. Dass es ja diese Idee gibt, wenn eine Arbeit sinnstiftend ist, dann nehmen Leute auch eine geringere Bezahlung in Kauf, was ja so eine kapitalistische Überzeugung ist von Leute sollen wenig verdienen. Das ist ja wieder hier der Fall. Ne? Also die meisten, würde ich sagen, die Psychotherapie sich in dem Bereich ausbilden lassen haben, die machen das, weil sie ihre Arbeit für sinnvoll erleben. Und denen jetzt noch weiter die Löhne zu kürzen, ist einfach auch eine Bestätigung von diesem ganzen von dieser System, Annahme, ja.
Okay, also deswegen, wir packen euch die Petition in die Shownotes.
Wichtig ist, also es gibt jetzt diese Petition, aber wichtig ist, dass jetzt zeitnah die Bundestagspetition veröffentlicht wird und dass die vor allem unterschrieben wird. Jetzt werden viele sagen, ja, ich habe doch schon unterschrieben. Ja, das ist auch wichtig und richtig, dass die unterschrieben wird, dass wir da eine große Aufmerksamkeit drauf haben. Aber wichtig ist, dass diese Bundestagspetition eben auch nochmal unterschrieben wird, damit dieses Thema in den Bundestag eingebracht werden muss. Mhm. Nur weil es jetzt diese Change.org-Petition gibt, die muss nicht in den Bundestag eingebracht werden. Das ist gut für Publicity etc., aber die andere ist wirklich so, dass in der Politik darüber gesprochen werden muss. Das andere, was gemacht werden kann, ist, das kann man ganz leicht rausfinden, wer ist an eurem Wohnort der zuständige oder die zuständige Bundestagsabgeordnete und da eine E-Mail hinzuschreiben und zu sagen, hey, das finde ich nicht für richtig, halte ich nicht für richtig. Kümmern Sie sich bitte drum. Ist eine Möglichkeit.
Vielleicht können wir einen Google-Doc erstellen, wo man so ein Beispieldokument hat oder so, was man sich runterladen kann.
Ja, da gibt es schon vieles, was erstellt wurde. Also zum Beispiel auch bei Psychologie to go, bei dem Podcast, die haben auch gerade eine Folge rausgebracht und da haben die auch in den Shownotes das alles aufgelistet.
Okay, gut.
Also das ist Arbeit, die schon gemacht wurde. Ne? Also da und was auch noch eine absolute Schweinerei war, diese News kam raus an dem gleichen Tag, wo die neuen PsychotherapeutInnen ihre Approbationsprüfung hatten. Morgens kam das raus und das auch bei uns war das gleich Thema an dem Tag in der Ausbildung. Da kam sogar der Institutsleiter, hat sich in der Mittagspause Zeit für uns genommen, hat mit uns besprochen, was da gemacht wird. Der war genauso geschockt, der hat gesagt, das hat er noch nie in seiner Berufslaufbahn erlebt. Und hat dann
uns gesagt, was sie gemacht haben. Ich finde es halt auch richtig hardcore, ne? Dass man so eine 3-Wochen-Frist hat.
2 Wochen, ja, zwei Wochen.
Wie Mitte kann ich denn innerhalb von 2 Wochen fast 5% Lohneinbußen? Also, muss ich erstmal umplanen dann.
Das merkst du dann.
Ja.
Also wirklich, zwei Wochen Notice, das ist echt eine absolute Frechheit. Also,
ja, okay. Ja.
Und ansonsten, wenn ihr Posts dazu seht, repostet die, liked die, kommentiert die, dass da die Aufmerksamkeit bleibt. Weil wir sind eine Berufsgruppe, wenn man mal so einen Persönlichkeitstest macht, mit den meisten sind sehr viele hochscorend auf Verträglichkeit. Wir lassen viel mit uns machen, was ist auch wichtig für unseren Job, damit wir ihn gut machen können. Aber wenn es jetzt hier um diese Berufspolitik geht, steht uns das so ein bisschen im Weg.
Ihr seid nicht körperlich genug.
Das hat man gemacht, habe ich gemerkt, auf jeden Fall, es ging ein Ruck durch unsere Ausbildungsgruppe. Da war wirklich Energie drin, Wut. Mhm. Und ich finde, das spürt man auch bei vielen Psychologie-Influencern. Ich nenne jetzt mal so, viele sind davon Psychotherapeuten, aber die haben sich auch zusammengeschlossen, die haben alle was dazu gepostet, die haben sich gegenseitig gepostet, die haben Videos zusammen gemacht. Also unterstützt die da, lasst ein Like da, followt den und lasst uns dieses Thema nicht vergessen, weil 4,5% hört sich erstmal nicht viel an, aber die Folgekosten können und werden meiner Meinung nach relativ immens ausfallen.
Ja, vor allem wenn auch für jeden Einzelnen, wenn der Zugang zur Therapie halt einfach noch schwerer wird.
Genau, also versucht mal Stand heute einen Therapieplatz zu bekommen. Mhm. Das ist ja basically unmöglich. Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das Ganze wird sich zuspitzen. Ja. Einfach schlechte Nachrichten zum schlechten Zeitpunkt während eines Kriegs mit steigenden Kosten für alle.
Ja.
Nehmen wir dem Psychotherapeuten noch mal ein bisschen Geld weg.
Vermögenssteuer wieder einsetzen. Mein täglicher Appell. Kann nicht sein, dass das nicht gibt. Das ist einfach unerhört.
Ja.
Okay. Das Thema der Woche. TDW, Thema der Woche. Okay, unser Thema der Woche ist Eifersucht. Und zwar vorrangig in romantischen Beziehungen, aber wir versuchen auch das Thema Eifersucht in Freundschaften mit reinzubringen. Es geht nicht um Neid. Also es geht nicht darum, was haben andere, was ich nicht habe, sondern um zwischenmenschliche Eifersucht. Im klassischen Sinne. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was doch viele betrifft, was sie aber sehr ungern zugeben. Ist ja schon auch sehr schambehaftet. Das ist
unangenehm.
Und es ist einfach auch ein sehr unangenehmes Gefühl. Also von den Menschen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass die mit Eifersucht zu kämpfen haben, denen geht es nicht gut damit. Und die leiden darunter oder haben teilweise deswegen sogar schon auch eine Therapie angefangen, weil das halt sehr belastend auch für ihre individuellen Beziehungen dann sind. Und das hat auch immer ganz unterschiedliche Gründe und deswegen dachten wir, reden wir da mal drüber, was für so unsere 5 Cent zu dem Thema sind, vielleicht so ein bisschen aus gesellschaftlicher Ebene, aus psychologischer Ebene und aber auch so ein bisschen, ob wir damit zu kämpfen haben und wenn ja oder wenn nein, warum nicht, weil ich weiß ja, dass wir es nicht haben, deswegen.
Stell dir vor, wir hätten das Thema, ey, das wäre voll nervig.
Ja, deswegen.
Man muss da voll viel drüber reden im Zweifel, um das loszuwerden und sich da Gedanken zu machen, sich nicht ständig zu streiten.
Ja, wollen wir mit unseren persönlichen Erfahrungen einsteigen oder wollen wir erstmal so ein bisschen über Eifersucht generell reden?
Wie du magst.
Bist du eifersüchtig?
Nein, und du?
Spür mal ganz, ganz tief in dich rein. Kannst du dich an Situationen erinnern, in denen du eifersüchtig
bist? In unserer Beziehung? Ja. Nein.
Noch nie.
Nicht, dass ich wüsste.
Okay, aber du weißt ja zum Beispiel, dass ich als ich zum Beispiel mein allererstes Studium gemacht habe, da war ich ja in einem komplett neuen Kreis und habe dir auch erzählt, dass wir feiern waren und bla und dass da Typen waren, die mir gefallen haben und oder das mit denen ich voll
nicht gesagt.
Doch, habe ich, mit denen ich voll gevibed habe. Wirst du dann nicht eifersüchtig?
Das hast du mir nicht gesagt, das wusste ich gar nicht.
Oder zum Beispiel, als ich die K.O.-Tropfen bekommen habe, an dem Abend, da hat Lina mich gekockblockt, aber da war auch ein Typ, der war sehr an mir interessiert.
Ja, der hätte wahrscheinlich auch die K.O.-Tropfen verabreicht.
Nee, ich glaube nicht, dafür war ich nicht nah genug an ihn dran.
Naja, also, von vorne. Als du auf Bali warst.
Mhm. Das musst du sagen, war ich gerade 18, oder?
Das war 2000, halt.
2016. Ja.
Da habe ich mein Rettungswachenpraktikum gemacht, mhm, meiner Oma in der Pfalz. Da, das war schon, habe ich mir schon manchmal Gedanken gemacht, so, passiert da was oder nicht, pipapo. Mhm. Aber das war ja auch am Anfang unserer Beziehung. Und ich glaube, das ist auch normal. Ich hatte halt Angst, was zu verpassen, oder ich halt auch nicht, also ja auch gar nichts wusste, was du da so machst, sozusagen.
Pre-Social-Media-Zeiten.
Genau. Immer nur so ein bisschen WhatsApp. Ja, wir sind jetzt da und da und machen das und das. Und wir hatten ja auch Ultra-Zeitverschiebung und so.
Aber war das dann Eifersucht oder war das eher so ein bisschen FOMO?
Ja, beides. Ich wäre ja auch gern, also erstmal wäre ich auch gern da gewesen. Mhm. Und dann, ja, mit dabei, dass ich halt auch dann weiß, wovon du sprichst oder keine Ahnung.
Okay, also du sagst, du bist nicht eifersüchtig.
Nicht so
bei der Vorstellung, dass ich jetzt in der Uni vielleicht Männer kennenlerne, die ich super interessant finde, oder als ich in einen neuen Job gegangen bin, oder wenn ich jetzt auf ein Event gehe oder so. Denkst du manchmal, hoffentlich lernt ihr heute niemanden kennen, der ihr gefällt?
Nee. Weil dann denke ich mir so, ja, wenn sie da jemand ist, der dir gefällt, dann hast du vielleicht eine schönere Zeit, keine Ahnung. Ist vielleicht interessanter dann der Abend.
Würdest du mir wünschen, wenn ich jetzt auf ein Event gehe, dass da ein gut aussehender junger Mann ist, mit dem ich mich richtig gut unterhalte, wo ich ein bisschen Herzflattern vielleicht kriege? Bauchflattern, wie auch immer.
Pff, wenn du das brauchst, um einen schönen Abend zu haben, aber musst jetzt nicht unbedingt Herzflattern haben dabei.
Ja, aber vielleicht denke ich das, oh, so, oh, cute, und der findet mich gut. Und dann ist man ja schon ein bisschen aufgeregt.
Ja, weiß ich nicht. Hab ich nicht so.
Ja, das ist auch ein Problem. Ich glaube, bei dir mangelt es schon an der Vorstellungskraft, wie sich Flirten anfühlt, weswegen du Eifersucht überhaupt nicht greifen kannst, weil du nicht weißt, wie die andere Seite sich dabei fühlen soll.
Ja, weil ich selber das nicht, also weiß ich nicht, ob ich schon mal angeflirtet wurde, kann ich nicht sagen.
Ja, dann ist also es aber eigentlich... Also das ist
ein Thema von mir. Und aber...
Was würde denn passieren, wenn ich jetzt dir sage, ich würde voll gerne im Club mit einem Typen rumknutschen?
Ja, das finde ich jetzt nicht so schön.
Warum?
Naja, weil du bist ja meine Frau. Du sollst ja nur mich küssen.
Warum?
Weil sich das so gehört. Und das ist was, was... Also, weil sich das so gehört. Weil das was ist, was ich finde, was... was kannst du machen, wenn du Single bist? Aber du bist ja mit mir zusammen und das gehört für mich zu Monogamie mit dazu.
Aber warum?
Wie warum? Weil das ist, was ich nur mit dir teile und nicht mit anderen. Und dann gehe ich davon aus, dass du das auch nur mit mir teilst und nicht noch mit anderen.
Aber zum Beispiel darf ich ja andere Leute umarmen. Also machst du dann eine Unterscheidung in der Intensität der körperlichen Berührung?
Unbedingt.
Und kommt das aus Angst, dass das mit dem anderen Mann besser ist für mich? Oder kommt das aus einem Besitzanspruch? Oder kommt das aus so einer gesellschaftlichen Konformität, dass du Angst hast, dass andere das sehen und dann unsere Beziehung für weniger gut halten?
Alles. Erstmal könntest du das auch, glaube ich, gar nicht erlauben, wenn das dann jemand sieht. Kann so wie Fabio nicht mehr komplett besoffen über Kiez torkeln kann. Dafür ist er einfach zu bekannt.
Hm.
Und du auch.
Ja, aber wenn ich weiß, dass das mit dir abgesprochen ist, kann mir ja egal sein, was die anderen Leute denken.
Ja, das weiß ich nicht.
Ja, selbst wenn mir dann jemand schreibt, so, oh mein Gott, ich hab dich gesehen, oder dir ja, jemand schreibt, dann bist du so, ja, und ich weiß.
Ja, ich weiß ja nicht, ob das nicht doch auch dann dir auf die Füße fallen kann.
Also ich kann auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, sollte ich mich dazu entscheiden, meine Beziehung zu öffnen und jemand aus meiner Community hat ein Problem damit, dann tschüss, geh doch weg.
Dann folg mir.
Also... Monogamien-Pedanten kann ich nicht gebrauchen.
Dann tschüss, Vanessa.
Naja, man kann das ja für sich anders entscheiden, aber ja, andere dazu zu zwingen, in einer monogamen Beziehung zu leben, ist ja wohl ein richtiger Joke.
Ja, also ich kann mir das momentan nicht so gut vorstellen.
Ja, du hast meine Frage nicht beantwortet.
Naja, ich habe gesagt, eine Mischung aus dem.
Okay, kannst du es näher erläutern?
Nee. Also ich glaube, es ist einfach eine Prägung, ja, klar. Auf der anderen Seite möchte ich einfach nicht, dass du mit anderen Typen küsst.
Ja, warum?
Das versuche ich ja, weil ich das nicht möchte. Mein Herz, die Vorstellung tut mir weh.
Weil du Angst hast, weil du das Gefühl hast, dass du dann was, dass es nicht mehr was Besonderes.
Es ist was zwischen, ist. Ein, was zwischen, wenn du Single bist, kannst du das machen. Aber du hast dich ja für mich entschieden.
Wenn du dir vorstellst, dass ich vor
unserem... Du hast mich doch jetzt schon 6 Mal gefragt und 7 Mal unterbrochen.
Ja, weil ich habe nicht das Gefühl, dass du den Kern meiner Frage antwortest. Weil zum Beispiel, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich vor unserer Beziehung mit jemandem rumgeknutscht habe, macht dich das dann auch traurig?
Nein.
Okay, also ist es ein...
Wir sind in einer exklusiven Beziehung. Du und ich. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gewisse Dinge nur du und ich machen. Und andere Dinge...
Ja, genau, aber ich frage ja, warum? Ich will jetzt im Kern des Themas, warum? Aus welcher Begründung?
Weil das unsere Beziehung auf ein anderes Niveau hebt. Wenn du jetzt mit jedem Typen... Ich finde Sex außerhalb von Beziehungen verwerflich, nicht wahr? wenn man in einer Beziehung ist... Und dann Sex mit jemandem anderen hat, finde ich das, wenn man sich, also finde ich das, das gehört in den Rahmen einer Beziehung. Okay, also. Nicht außerhalb. Wenn ich nicht in einer Beziehung bin, dann kann ich schlafen, mit wem ich will. Aber wenn ich mich entschieden habe, mit dir in einer Beziehung zu sein, dann schlafe ich nur noch mit dir.
Also ist exklusive Körperlichkeit für dich eine Abgrenzung?
Ja, das unterscheidet unsere Beziehung von anderen Beziehungen.
Okay, aber.
Weil sonst...
Dann ist dann das, Beispiel, was uns die, zu einem Paar die,
das
macht,
das Vertrauen zwischen uns und die, den Rückhalt und die bedingungslose Liebe kann ich ja auch mit Jonas haben.
Also ist das, was unsere Beziehung zu einer Beziehung macht, Sex?
Unter anderem, ja.
Nee, das ist ja jetzt in deinem Fall der größte Faktor sozusagen.
Ja, es ist auch ein großer Faktor, ja.
Weil das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Ich kann dir viel genauer sagen. Ich glaube, also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, dass, wenn du sagst, du würdest mit jemandem umkutschen wollen, dann würde ich sagen, ja, okay, mach mal. Und dann möchte ich aber so ein bisschen vielleicht dabei sein oder zumindest wissen, in welchem Rahmen das passiert. Also zum Beispiel, dass du mit Jonas ausgehst und ich weiß, okay, heute Abend macht er das und dann kommt er nach Hause und dann würde ich erstmal gucken, wie sich das für mich anfühlt. Hätte ich auf jeden Fall gar kein Problem mit, das auszuprobieren. Ich würde vielleicht sogar dabei sein wollen, das weiß ich nicht so ganz genau. Und ich weiß aber genau, dass wenn es mir dann nicht gefällt, warum es mir nicht gefällt, nämlich weil ich Angst hätte, dass es dir mit jemand anderem besser gefällt und es wäre eine Verlustangst, die dann da reinspielt.
Ja, dass auf jeden Fall auch.
Das Gefühl hätte, oh nee, hoffentlich merkt er dann nicht so, oh Gott, ich bin da gerade mit einer Frau zusammen, die mich eigentlich gar nicht so erregt oder was auch immer tut. Das ist ein Unsicherheitsthema meinerseits. Was ich zum Beispiel 0,0 finde, ist, dass Sex aus unserer Beziehung eine Beziehung macht. Also ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber das, was für mich ausmacht, dass wir ein Liebespaar sind oder ein Ehepaar, ist, dass mich niemand so kennt, wie du mich kennst. Dass ich bei niemandem so sehr ich selbst sein kann. Dass ich mit niemandem so offen streiten oder sprechen kann.
Wenn du 10 Jahre mit Lina zusammenleben würdest, wäre es ja vielleicht auch ähnlich.
Ja, aber deswegen glaube ich ja auch, dass ich... Ich bin halt nicht angezogen sexuell von Frauen, aber... Ja.
Also ich glaube, ja, du sagst, dass Sex so nicht so der Riesenstellenwert ist.
Also nee, nicht ich glaub, Stellenwert, sondern beziehungsdeterminierender Faktor.
Das, ja, genau, nicht das Zünglein an der Waage, aber eben ein Teil davon und eben auch der Teil der Verlustangst.
Ja, aber zum Beispiel darfst du ja auch total intime, persönliche Gespräche mit jemand anderem führen. Wieso dann nicht körperlich kennen austauschen? Weißt du, was ich meine? Also andere Aspekte der Beziehung teilt man mit anderen.
Mhm.
Also sind nicht rein exklusiv. Ich esse nicht nur exklusiv mit dir zum Abend oder erzähle dir exklusiv von meinen Sorgen. Wieso dann mein Körper? Und wieso bestimmte Dinge an meinem Körper? Wieso darf ich jemanden umarmen? Wieso darf ich mit jemandem in zum Beispiel kuscheln? Oder vielleicht sogar heiß tanzen? Aber wieso ist ein Kuss dann das, wo diese Grenzüberschreitung stattfindet? Das ist doch dann am Ende nur so ein Abstecken von Besitzansprüchen.
Ja, und halt gesellschaftlicher Norm sozusagen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann ist aber die Frage, ob sich immer an gesellschaftliche Normen zu halten, eine Beziehung jetzt unbedingt besser macht. Oder ob wir nicht beide davon profitieren würden, zum Beispiel zu sagen, wenn man feiern geht, kann man immer knutschen, wie man will.
Ja. Das ist... Was man diskutieren müsste, wenn man das wollen würde.
Und deswegen wäre zum Beispiel für mich ein Partner, der eifersüchtig wäre, ein Riesenthema, weil diese, mindestens mal diese Gespräche zu führen, das wir jetzt gerade geführt haben, ist für mich super wichtig, weil ich möchte mich nicht eingesperrt fühlen oder das Gefühl haben, ich darf nicht, ich glaube, ich hätte nicht jemanden heiraten können, bei dem ich nicht das Gefühl hätte, ich könnte offen ansprechen, wenn ich zum Beispiel ja irgendwie
Das Beziehungskonstrukt ändern möchtest.
Ja, genau. Also der das sofort so abblockt oder dann total unsicher reagiert, weil ich möchte ja auch meine Unsicherheiten und meine Sorgen und Bedürfnisse mit dir auseinanderklabüstern können. Also, was ist...
Klabüstern.
Ja, auseinander...
Klamüsern.
Auseinanderdrömeln halt.
Drömeln. Aufdröseln.
Dröseln, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich möchte, dass ich einen Partner habe, dem ich erzählen kann, hey... Die Vorstellung, dass du mit einer anderen Frau rummachst, macht mich traurig so und so. Oder die Vorstellung, dass ich mit einem anderen Mann intim werde, erregt mich deswegen. Und dann ist es ja ganz oft gar nicht, dass es dann überhaupt dazu kommen muss, zu dieser Handlung, sondern dass das unterliegende Gefühl viel relevanter ist für die Beziehungsarbeit.
Ja, und das unmöglich macht im Zweifel, weil es eben dann sofort schon zu Verletzungen führt.
Genau, deswegen ist es für mich total wichtig, dass ich auch jemanden habe, mit dem ich über sowas wie Normen sprechen kann.
Ja.
Und über diese Konformität. Okay, also, ich bin auch nicht eifersüchtig. Und wenn, dann freue ich mich eigentlich manchmal darüber. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein anderer Nachbar bist, manchmal stelle ich mir dann so vor, wie du da mich gerade ein bisschen verarscht.
Warum?
Und irgendwie mit jemandem da Abend ist und mir das nicht erzählst oder so. Und dann spüre ich da so rein, weil ich das eigentlich auch manchmal ganz gut finde, dass man das Gefühl hat, man hat auch was zu verlieren. Weißt du?
Marktwert abchecken. Auch vom Partner.
Das auch. Und also ja, wenn dich eine hübsche Frau ansprechen würde, wäre ich schon so, hehe, so mein Freund.
Wir sind verheiratet auch.
Ja, und das ist mein Ehemann. So, ich bin ja auch stolz darauf, dass du mein Mann bist. Und dann, wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass vielleicht jemand anders das dich gut findet, so, dann denke ich auch schon so, ja.
Ja, natürlich, so. Ich finde sie ja auch gut.
Und deswegen, also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Und manchmal finde ich auch, ist dieser ein bisschen, dieser Herzschmerz, ist ja auch so...
Beliebend.
Leben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Gefühle sind ja so feeling alive. Und so eine 12 Jahre alte Beziehung fühlt sich manchmal gar nicht mal mehr so alive an.
Deswegen ist ja auch immer das Wiedersehen schön, wenn man aus anderen noch wiederkommt.
Ja, und deswegen ist es dann auch manchmal schön, wenn ich das Gefühl habe, weißt du, da sind auch so... Ich habe auch Angst um dich oder um den Verlust. Oder was auch immer. Weißt du, was ich meine?
Ja, und da kommen wir auch schon zur Definition eigentlich von der Eifersucht. Also das ist ja dann Eifersucht ist eigentlich nur eine Reaktion auf eine Bedrohung einer wichtigen Beziehung oder auch nur eine wahrgenommene Bedrohung einer wichtigen Beziehung. Und daraus folgt ja auch, dass Eifersucht immer in so einem Dreieck nur bestehen kann. Also ich, meine Partnerin oder Freundin und die dritte Person oder muss ja eigentlich gar nicht eine Person sein, das kann ja auch die Arbeit sein, die dann da in diesem Dreieck mit wirkt. Also es ist immer so ein triadisches System. Und emotional haben wir ja dann hauptsächlich Angst, Wut und Scham, die da aufkommen. Und das sind drei Emotionen, die man ja grundsätzlich eher als eher unangenehm einschuft. Und das macht halt, dass Eifersucht sich so unangenehm anfühlt. Ne? Wenn diese drei Hauptemotionen da vorrangig ausgelöst werden, ist das einfach nichts Schönes.
Und meinst du, wir haben ja, wann haben wir, vor 2 oder 3 Folgen haben wir so über Attachment Styles geredet. Also dass es ja Menschen gibt, die dann eher so ein bisschen ängstlich in Beziehungen reagieren oder vielleicht auch vermeidend.
Ja.
Und wir haben da ja schon unseren Senf abgegeben zu diesen Styles und was man, ob wir das für richtig oder nicht richtig halten, das so einzuordnen. Aber zumindest im Teil, im Thema Eifersucht ist das ja schon ganz sinnvoll, weil es so ein bisschen einen Rahmen gibt dafür, ob man vielleicht...
Ja, es kann ja auch so einen Hinweis geben, wie auf welche Bindungsstile man am ehesten, durch welche man am ehesten geprägt ist. Mhm. Also wenn Eifersucht so ein gar nicht wirklich stört oder oder man das auf jeden Fall das Gefühl wahrnehmen kann, mhm. aber gut regulieren kann, dann kann das dafür sprechen, dass man auf jeden Fall eher so sicher gebunden ist. Mhm. Und bei einer ängstlich oder vermeidenden Bindung ist das dann halt schon ein bisschen unangenehmer, weil dann man eher in so Spiraling, also so Gedankenspiralen gerät, wenn man eh schon unsicher eher ist.
Also sowas wie, dass man dann auch so extrem auf alles so achtet.
Ja, und also dann
ist auch so. Also wenn er so eine Stunde nicht antwortet, dass man direkt anfängt, so
ja, sich dann, Gedanken zu machen. Dass man das dann auch so weiterdreht.
Mhm.
Also dann antwortet mir jetzt nicht oder sie antwortet mir jetzt nicht, dann wird das passieren und wenn die das macht, dann passiert das und immer so weiter.
Mhm.
Das hat ja dann oft auch gar kein Ende. Also außer das Ende ist dann, ja, dann verlässt er mich. Mhm. Oder dann ist die Beziehung im Arsch.
Das ist ja meistens die Sorge dann.
Genau.
Ja, das stimmt. Okay, und in Freundschaften? Ist es dann quasi, das haben wir auch schon gesagt, dass die Bindungsstile sich auch auf Freundschaften erstrecken. Wenn ich eine Freundin bin, die oft irgendwie das Gefühl hat, oh, meine Freunde sind besser miteinander befreundet oder vielleicht gar nicht unbedingt so eine konkrete dritte Person, sondern eher so ein ich habe nicht das Gefühl, dass ich so geliebt werde sozusagen, wie ich
Liebe. Mhm.
Und das, ja, also so das, ich glaube, das ist in Freundschaften vielleicht eher so das Gefühl manchmal, dass man jetzt nicht so konkret sagt, ey, sie hängt lieber mit, keine Ahnung, Pia ab, als mit mir, sondern eher so, und sie hängt mit allen lieber ab als mit mir. Mag sie mich überhaupt doll genug? Sind wir überhaupt richtig befreundet?
Alles andere ist wichtiger.
Ja, genau so. Hast du das manchmal? Also kennst du da Eifersucht eher von?
Ja, schon.
Mhm.
Aber eigentlich, also vor allem, wenn halt was hinter meinem Rücken quasi, was heißt hinter meinem Rücken, also was ich nicht mitbekomme, geplant wird und umgesetzt wird und dass ich das dann mitbekomme.
Du meinst, dass zwei Freunde irgendwie sich zum Fußballspielen verabreden, ja, genau. Oder so?
Ja.
Mhm. Und was machst du dann?
Dann bin ich enttäuscht erstmal.
Und dann bist du einfach enttäuscht und bist du dann drüber geschlafen hast und dann ist weg? Oder ja, versuchst genau. Du das dann schon so zu rationalisieren?
Nö, ich bin dann enttäuscht, ich kann das dann auch zulassen. Und ja, dann wahrscheinlich durchaus auch rationalisieren, aber nicht in diesem negativen Abwehrmechanismus, sondern halt, ja, okay, ich treffe mich ja auch manchmal zu zweit oder so und so.
Mhm.
Nur wenn ich manchmal das Gefühl habe, so ist, man hätte es ja auch, also wenn es dann größere Sachen, also weiß ich nicht, größere Runden sind oder so, wo man dann sagt, okay, warum wurden wir jetzt nicht gefragt, so.
Ja, mir hilft das dann auch immer, also erstmal zu mich zu fragen, okay, was spüre ich hier eigentlich gerade? Also ist es Neid darauf, dass ich was verpasse? Also eher halt so FOMO-Gedanken? Oder ist es eben so dieses Gefühl von übersehen werden? Oder ist das das Gefühl von Austauschbarkeit? Also so, bin ich jetzt gar nicht mehr die Freundin, mit der man sowas macht, sondern ist das jetzt jemand anders? Und dann frage ich mich, okay, warum fühle ich das? Also zum Beispiel bei FOMO oder wenn ich halt für manche Aktivitäten nicht gefragt werde, dann versuche ich schon auch dann ehrlich mit mir selbst zu sein und dann muss ich auch erkennen einfach, dass ich auch jemand bin, der oft Sachen absagt oder keine Lust auf Sachen hat. Zum Beispiel sowas wie, sagen wir mal, auf so ein Straßenfest gehen oder so. Da gehe ich ja nicht nie mit bei sowas, weil ich das nicht mag.
Ja.
Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann nicht mehr gefragt werde. Und ich finde das auch vermessen zu glauben, dass Leute dann einfach immer noch weiter fragen, auch wenn ich selber überhaupt keinen Effort da reinstecke, sonst bei sowas mitzukommen. Und dann muss ich einfach mit diesem Gefühl leben. Dann ist es halt vielleicht mal unangenehm für mich, dass ich dann an dem Tag vielleicht gerade mal Lust hatte. Und dann muss ich entweder über meinen Schatten springen und dann von mir aus fragen, hey, kann ich auch mitkommen? Auch wenn mich erstmal keiner gefragt hat.
Ja.
Oder ich lebe halt damit. Und das ist aber dann auch ein bisschen die Konsequenz aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Verhalten.
Mhm.
Und bei so Austauschbarkeit, also so dem Gefühl von, ist jetzt plötzlich jemand anders wichtiger für emotionale Gespräche oder sowas, da versuche ich das dann auch so ein bisschen zu rationalisieren. Einfach so, naja, manchmal habe ich auch einfach das Bedürfnis nach einer anderen Freundin, weil ich gerade halt weiß nicht, mich nach jemandem sehne, der eher immer sehr liebevoll reagiert. Aber manchmal sehne ich mich halt eher nach jemandem, der sehr ehrlich reagiert. Und alles hat ja so seinen Platz. Und dann versuche ich mir selber so zu sagen, hey, du möchtest ja auch die Möglichkeit haben, dich manchmal mit einer Freundin zu treffen, ohne dass jetzt jemand anders dich dafür irgendwie blöd anmacht oder dass du ein schlechtes Gewissen haben musst. Da musst du auch das anderen Leuten gestatten.
Ja.
Also so die Freiräume, die man selber haben möchte, auch anderen Leuten zugestehen. Und wenn ich jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum das Gefühl habe, irgendwie ausgetauscht zu werden oder nicht mehr so relevant zu sein, dann würde ich halt entweder ein Gespräch suchen.
Das auf jeden Fall.
Oder halt mich selber dann auch umorientieren. Weil ich finde, das kann man halt auch gar nicht erzwingen. Und das ist mir ja auch niemand eine Freundschaft schuldig. Also es ist natürlich dann erstmal schmerzhaft. Aber was ich so wirklich gar nicht nachvollziehen kann, ist so ein Resentment gegenüber Menschen, die sich in ihren Beziehungen neu orientieren. Also zum Beispiel gestern habe ich so ein Video gesehen, da ging es um Mutterschaft und darum, dass am Anfang alle das Baby sehen wollen und sobald das Kind ein bisschen größer ist, also so Kleinkind, sich niemand mehr dafür interessiert.
Mhm.
Ich verstehe das nicht. Dieses Gefühl ist mir völlig fremd. Ich verstehe nicht diese Anspruchshaltung an Beziehungsgestaltung oder an Beziehungen. Also ich wäre natürlich traurig, wenn unsere Freunde jetzt nicht mehr so viel mit uns machen wollen würden oder sich nicht mehr melden. Aber ich verstehe die Wut nicht, die Leute darauf haben. Jeder Mensch darf doch selber entscheiden, mit wem er seine Zeit verbringt. Und wenn sich für die andere Person diese Freundschaft nicht mehr lohnenswert sozusagen anfühlt oder gut oder was auch immer und sie da keine Arbeit mehr reinstecken möchte, dann ist das doch deren gutes Recht. Also dann kann ich mich trotzdem dann davon distanzieren und sagen, hey, okay, aber so möchte ich eine Freundschaft nicht führen, wenn die nur einseitig ist oder sowas. Aber warum löst das in vielen Leuten das ist so ein Anspruchsthema? Weißt du? Natürlich kann ich enttäuscht sein und dann vielleicht auch mal sagen, so, hey, ich habe mich immer um dich gekümmert, wieso kümmerst du nicht um mich? Das finde ich kein gutes Verhalten. Aber dann...
Das kann man ja muss man ja auch besprechen.
Genau, und dann let it go. Vielleicht möchte die andere, vielleicht, maybe he's not into you. Und das, genau das Gleiche habe ich auch beim Daten oder auch in einer Beziehung. Und ich glaube, deswegen bin ich auch sowas von null eifersüchtig, weil ich mir denke, ich habe doch überhaupt kein Recht darauf, dass du mich liebst oder dass du mich exklusiv liebst. Ich habe ein Recht auf Ehrlichkeit und Vertrauen, finde ich. Also darauf, dass du nicht hinter meinem Rücken anfängst, Dinge zu tun,
ja, das ist ja Ehrlichkeit,
die mich verletzen.
Und ja,
genau.
Ja, Ehrlichkeit hauptsächlich. Ja. Also ich finde, das einzige Recht, das man so in so intensiven Beziehungen hat, ist halt Ehrlichkeit. Mhm. Dass man ehrlich miteinander spricht. Und das ist nicht, also das ist dann schon auch kacke, wenn die andere Person dann halt nicht ehrlich ist.
Ja,
und dann kann ich aber auch Wut verstehen.
Ja, wenn man dann verarscht wurde.
Ja.
Aber wenn du sagst, hey, ich habe mich anders orientiert, dann kann ich traurig sein, aber doch nicht wütend. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also dieses Gefühl von, der ist nicht mehr so zu mir, wie er mal war, oder der mag mich nicht mehr so, wie er mal mich mochte, löst in mir keine Wut aus. Sondern eher so ein Circle of Life-Thema. Weil ich halt andersrum auch das hasse, das Gefühl zu haben, Leuten was schuldig zu sein oder mich so zu verpflichten in Beziehungen. So, ich möchte meine Liebe jeden Tag freiwillig geben, auch zu meinen Freunden. Und deswegen muss ich das dann andersrum natürlich auch anderen gestatten.
Ja. Ist wichtig, dass man da nicht dann mit zweierlei Maß misst, finde ich, aber... Mhm. Und dass man im Zweifel auch das offen kommuniziert, ist, glaube ich, das einfach wieder das Wichtigste.
Und wenn man halt auch so ein Thema hat mit so dollen, so dass man sich erwischt, wenn man so die Urlaubsbilder von Freunden durchstalkt, um zu gucken, ob die irgendwie mehr Spaß hatten als man selber oder so, dann halt auch einfach mal so
sich selbst.
Kleiner Check-in mit sich selber.
Sich selbst mal hinterfragen,
was da los ist. Und mal Social Media weglegen und auch mal vielleicht die App deinstallieren und mal sich mit sich selbst hinsetzen und vielleicht mal aufschreiben, okay, was treibt mich da so an? Was ist meine Sorge? Warum habe ich da jetzt so ein so ein großes Verlustthema oder sowas und dann auch mal erkennen, okay, bin ich denn jemand, mit dem man in den Urlaub fahren wollen würde? Und wenn nein,
warum?
Und wenn ja, warum war ich dann in diesem Urlaub nicht dabei? Ja, vielleicht, weil ich gerade eigentlich gar keine Zeit habe. Da muss ich ja auch nicht eifersüchtig sein. Dann war das halt einfach gerade logistisch nicht machbar, dass ich dabei bin. Und dann sich auch mal an die Momente erinnern, in denen man selber auch exklusiv Spaß mit seinen Freunden hatte und jemand anders vielleicht nicht dabei war. Da hat man ja auch nicht gedacht, haha, Gott sei Dank ist jetzt XY nicht dabei oder so.
Ja.
Und das bedeutet ja auch nicht, dass man nicht dann beim nächsten Mal dann trotzdem gemeinsam mit anderen Leuten noch wieder wegfahren kann. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde, das ist schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und es ist dann ja auch einfach sehr ähnlich wie in partnerschaftlichen Beziehungen. Ja? Also da ist auch wieder diese Angst, ausgetauscht zu werden oder was auch immer.
Ja. Dann ist natürlich noch so ein bisschen bei jetzt romantischer Eifersucht ist natürlich auch wie immer ein Geschlechterthema. Weil weibliche Eifersucht hat einfach super schnell so als so hysterisch gelesen wird.
Und männliche Eifersucht ist tödlich.
Das auch. Aber die Vorstufen von männlicher Eifersucht sind ja viel gesellschaftlich akzeptierter. Also er hat ein Recht auf dich, dass du dich nicht schlampig anziehst. Er will dich nur beschützen. Er ist nur leidenschaftlich.
Ich frage mich, in bestimmten Kreisen ist das akzeptierter. Wenn das.
Nee, ich würde wirklich sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Monogamie-Thema nochmal aufgreifen.
Ja.
Und du sagst, du hast ja jetzt vorhin eigentlich überhaupt keine Begründung genannt, außer nämlich der Besitzanspruch an mich. Das ist ja nichts anderes. Du hast das Gefühl, ich muss mit dir exklusiv sein, weil, also du kannst es ja nicht genau begründen. Und
doch, weil es mir wehtun würde.
Warum?
Weil ich finde, das ist was wir zu zweit teilen sollten.
Warum?
Weil ich gesellschaftlich so geprägt bin, zum einen. Weil ich die Angst habe, dass du dann was anderes vielleicht besser findest.
Mhm.
Und ich da Angst habe, dann ersetzt zu werden.
Und wenn du das jetzt aber sagen würdest und ich dann zum Beispiel sagen würde, hey, ich würde mir aber einen Partner wünschen, der genug Selbstsicherheit besitzt, um keine Angst zu haben, dass nur weil ich einmal mit jemand anderem knutsche, ich ihn verlasse, dann wäre ich gesellschaftlich gelesen ja die schlechte Person, weißt du? Weil der Besitzanspruch oder der Anspruch, dass deine Unsicherheiten damit honoriert werden, dass ich mich dem füge, ist ja viel anerkannter. Monogamie hat halt so eine krasse moralische Prägung in unserer Gesellschaft.
Auch eine Überhöhung.
Überhöhung, genau. Also es ist ja auch genau, also nicht monogame Paare, auch auf Social Media, die darüber sprechen, werden ja immer abgewertet und es wird immer gesagt, ja, das ist doch keine echte Liebe und ich könnte niemals jemanden lieben, der nicht mich nur exklusiv will und bla. Aber dann so eine richtig bodenlos beschissene Boomer-Beziehung, wie wir sie basically alle bei unseren Eltern erlebt haben, das ist doch auch keine Liebe.
Das ist Verpflichtung.
Ja.
Verpflichtung. Und die Angst vor Bewertung durch andere.
Genau, aber wie viel mutiger ist eine Beziehung, die so gestaltet wird, wie man sie wirklich für sich möchte und die ganz viel Kommunikation und Liebe voraussetzt und Vertrauen, als eine Beziehung, die einfach nur so ist, wie andere gesagt haben, dass sie sein soll.
Ja. Kennst du diese AOK-Werbung? Wo es um, ich weiß gar nicht, was der Take eigentlich ist. Aber da geht es, glaube ich, darum, sich zu schützen. Grundsätzlich vor sexuellen übertragbaren Krankheiten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man da wie so ein, irgendwie eine junge Frau aus dem Bett steigt. Ich glaube, die hat irgendwie nur eine Unterhose und einen Top an oder so. Und das ist so, steigt aus dem Bett aus und dann sieht man den Typ, der da noch im Bett liegt und der richtet sich dann auch so auf und dann guckt er so über die linke Schulter und dann liegt da noch ein Typ im Bett.
Nee, kenn ich nicht.
Hm.
Warum?
Weil das nicht so, das ist so, ich finde, das eine sehr mutige Werbung ist von AOK.
Mhm.
Weil es ja so, also ja auch bei mir so eine Irritation hervorruft am Anfang so, weil das halt so außerhalb der Norm quasi ist. dass da drei Menschen in einem Bett sind, die offensichtlich in der Nacht davor enger verkehrt haben. Und dass sich ja auch so einprägt, ne? Also dass ich von so einer Werbung erzähle. Wie viel Werbung bleiben einem noch so im Gedächtnis? Außer Carglass.
Carglass repariert, Carglass Tauschlau.
Okay, das haben wir ja in Frankreich austauscht.
Ich frage, wie es bei anderen ist. Wie geht es nochmal auf Französisch?
Carglass Repar, Carglass Remplace. Und Haribo macht Kinderfrau und erwachsen ebenso. Haribo Cebola wie Polygon et les Petits.
Das klingt aber süß.
Total, ne?
Ja.
Das war witzig, als sie das dann auf Deutsch sagen mussten. Haribo ist... Wie geht es auf Deutsch?
Macht.
Achso, Haribo macht Kinderfroh. Und Erwachsene ebne so.
Ja, mein Französisch leider nicht so gut. Okay.
Also erstmal ist es eine krasse Normalisierung von... Mhm. Erstmal sowieso Hetero-Beziehungen, dann monogam. Und das ist richtig. Und alles andere ist irgendwie weird.
Ich würde auch sagen, dass Leute, die ein Thema mit Eifersucht haben, denen wird das gut tun, mal ein bisschen sich mit so Polyliebe zu beschäftigen und sich damit zu beschäftigen, wie funktioniert das denn bei anderen, dass die sogar zwei Menschen lieben können. Das ist ja nochmal ein viel weiterer Schritt. Dass die wirklich auch sagen, ja, ich hole mir da nicht nur vielleicht irgendein körperliches Bedürfnis, sondern wirklich ich lebe mit dem ein richtiges Leben zusammen und gestalte den Alltag mit einer weiteren Person. Das ist ja nicht immer eine Dreierbeziehung, sondern ja auch manchmal wirklich zwei getrennte Leben im Grunde. Und dann...
Das finde ich auch krass.
Weil...
Da musst du echt richtig viel kommunizieren, richtig gut kommunizieren, offen sein.
Genau, und so...
Und mit deine Gefühle...
Und mit seinen eigenen offenbaren. Unsicherheiten ja so sich immer wieder konfrontiert sehen.
Nö. Im besten Fall bist du einfach absolut mit dir im Reinen.
Na, aber das ist ja in der Wahrheit nicht so. Und auch zumindest die Poly-Beziehungen, von denen ich so lese, also ich kenne jetzt jemanden persönlich, die haben ja durchaus auch die Themen von Eifersucht und Verlustangst und was auch immer, weil das ja in jedem von uns irgendwie wohnt. Das heißt, du musst dich aber einfach nur immer wieder...
Ja, weil wir das Grundbedürfnis nach Anschluss und...
Sicherheit haben.
Ja.
Genau. Und du musst dich ja dem immer wieder dann stellen. Es ist ja total mutig, aber auch anstrengend. Deswegen zum Beispiel habe ich noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, unsere Beziehung zu öffnen, weil mir das Risiko, dass wir das nicht hinkriegen, zu hoch ist. Also es ist eine Angstfrage für mich.
Mhm.
Also Poly sowieso nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich irgendwie auch nicht das Gefühl hätte dafür die Kapazität. Und das brauche ich auch, das Gefühl zu haben, dass ich eine Person habe, die mein Leben begleitet. Das ist irgendwie in der Dualität für mich intensiver, glaube ich. Aber jetzt so öffnen im Sinne von... Dualität nicht das gleichzeitige
Bestehen von zwei Dingen?
Kann sein. Wer auch immer. Ich meine, dass man nur zu zweit das Leben miteinander gestaltet.
Ja.
Finde ich einfacher.
Ja. Wenn man darüber schreibt, weil wenn, dann müsste es ja die Dualität von zwei Beziehungen...
Nee, ich meinte von zwei Menschen in einem Leben.
Also ich glaube, das bedeutet das, keine Ahnung. Wir haben uns ja auch gestern über generell unterhalten, was das eigentlich bedeutet.
Ja. Und was wollte ich jetzt sagen?
Entschuldigung.
Ach so, genau. Und auch beim Sex zum Beispiel, das bedeutet ja viel, also ich finde, es gibt so drei Stufen quasi. Man sagt, man kann rumknutschen auf Partys oder im Urlaub oder was auch immer. Oder man schläft mit anderen Leuten. Oder man führt mit anderen Leuten Beziehungen. Und zum Beispiel das miteinander schlafen wäre mir auch schon... Da hätte ich auch schon Angst, dass wir daran scheitern würden, dass man... Dass Absprachen zu... Also dass Dinge passieren, die man doch nicht vorher irgendwie vorhergesehen hat, was einem dann doch wehtet oder wo man dann über seine eigenen Unsicherheiten nicht hinwegkommt.
Oder was für Gefühle sich entwickeln eventuell, oder mit denen man nicht gerechnet hat.
Ja, und deswegen, es ist eine Angstfrage. Also, das ist wie, wenn man seine Schaufel nicht teilen möchte, wenn man Angst hat, die andere macht die kaputt.
Oder baut eine coolere Burg.
Ja. Das sind ja total niedrige Beweggründe sozusagen.
Weiß ich gar nicht. Wenn ich... Ich habe, weiß ich gar nicht, nö, weil ich habe ja jetzt würde ich sagen, eher im Gegensatz zu dir, eine gute Beziehung.
Ich habe auch eine gute Beziehung. Und,
ja, aber du würdest ja nur eine 6 geben.
Habe ich gar nicht gesagt.
Ja, aber ich weiß es. ich habe ja was ich schützen möchte, was ich behalten möchte. Und wenn ich schütze das ja auch damit, indem ich mich nicht für Neues öffne. Wenn ich jetzt nämlich sagen würde, guck mal, wir öffnen das und dann fangen wir an, mit anderen uns zu treffen und regelmäßig vielleicht auch und dann kommen wir uns näher. Das kann ja auch einfach dazu führen, dass ich sage, ja, das ist jetzt besser.
Genau, und das dann, ist aber eigentlich was total Positives. Fürs eigene und auch fürs gemeinsame Leben.
Stimmt.
Weil beide die Möglichkeit bekommen, eben genau die Liebesbeziehung zu führen, die für sie am schönsten ist.
Das heißt, sind wir vielleicht einfach auch gar nicht dafür gemacht, monogam zu leben?
Sowieso nicht.
Weißt du das? Ich weiß es gar nicht.
Ich bin für nein.
Weil man also evolutionsbiologisch aus meinem Abi-Wissen würde ich sagen, dass Monogamie ja eigentlich schlecht ist für den Genpool.
Naja, es ist ja wie bei Pinguin. Der Gedanke ist ja eigentlich, dass man sich dann halt gemeinsam um den Nachwuchs kümmert. Aber die Realität davon ist ja einfach auch eine andere.
Naja, aber ja. Ich versuche da gerade irgendwie was zu überlegen. Ein Kind ist ja nicht erwachsen, nur weil es 18 ist.
Ja, und?
Ja, weil ich dann überlegt habe, ja, okay, dann wenn es 18 ist, dann könnte ich ja nochmal quasi, dann ist das Kind flügge und kann raus, tschüss, und ich kann nochmal neu anfangen. Aber wenn das Kind 18 ist, dann bin ich ja auch schon ganz schön alt. Im Zweifel. Das heißt, es ergibt keinen Sinn.
Das heißt, ich verstehe deine Argumentation gar nicht.
Nee, ich überlege gerade, ob es in unserem, so wie wir die Leben oder in unserer Gesellschaft die Lebensmodelle sind ja so Kind großziehen und dann bleibt man halt zusammen, weil man ein Kind großgezogen hat oder mehrere. Aber wenn man das von dem Genpool-Aspekt anguckt, dann macht das ja mehr Sinn, ein Kind zu zeugen und dann mit einer anderen Partnerin oder mit einem anderen Partner ein Kind zu zeugen. Aber das Großziehen wird dann schwierig.
Verstehe ich aber nicht, weil wieso, du kannst auch mit einem Partner zwei Kinder zeugen.
Ja, aber dann habe ich zwei Kinder mit einem ähnlichen.
Ja, und aber dafür macht der Nachbar dann ja ein anderes Kind mit dem anderen Genpool.
Ja.
Weißt du, also dieses Argument sehe ich nicht so.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn man erzeugt man verträglichere Kinder im Zweifel, wenn sich zwei Leute vermehren, die eine langfristige Beziehung führen können.
Du kannst ja auch eine nicht monogame Beziehung langfristig führen. Das schließt sich ja gar nicht aus.
Ja, nee, aber das meine ich auch gar nicht. Sie müssen ja auch sehr verträglich sein und gut kommunizieren können und so. Das heißt, man zeugt dann viele Kinder. Das
ist ja nicht genetisch bedingt.
Na klar.
Hä, nein.
Hä, ja. Die Persönlichkeit ist zum Teil genetisch veranlagt.
Ja, okay, aber das ist ja eher ein Lernprozess.
Okay, dann setzen wir uns mal jetzt hier hin und diskutieren erst, weil dann können wir stundenlang diskutieren, weil das ist für beides eine Rolle.
Ja, aber das ist zu weit abgespufen.
Das ist hier klassisch Psychologieforschung.
Ja.
Woher kommt was und warum?
Okay, wir reden ja aber eigentlich über Eifersucht und wir sind auch schon ganz schön weit fortgeschritten. Deswegen möchte ich dich fragen, was sind deine Tipps, wenn man trotz unserer brillanten Auseinander... Wie hast du das vorhin gesagt? Kleisterung?
Aufdröseln.
Aufdröselung von Eifersucht und Monogamie. Trotzdem halt jemand ist, der regelmäßig checkt, was der Freund gerade in seiner Story postet oder der Sorge hat, dass...
Ich gucke jeden Tag deine Story.
Ja, aber du checkst ja nicht, ob da im Hintergrund vielleicht irgendein Typ langläuft.
Vielleicht ja schon.
Lukas, wenn ich dir schreiben würde, hey, ich habe gerade XY aus dem Studium getroffen, wir gehen spontan was essen, dann würde da genau gar nichts passieren, außer viel Spaß.
Nee. Was esse ich dann? Kommt dann die Frage.
Ja.
Oder bringst mir was mit?
Und andersrum ja genauso. Deswegen, wenn man nicht so ist, sondern dann sofort das Gedankenkarussell losgeht oder wenn man jemand ist, der sehr, sehr viel Rückbestätigung braucht aus Angst, dass man sonst vielleicht vergessen oder verlassen wird. Mhm. Was würdest du da machen? Außer, was wir schon gesagt haben, das so ein bisschen versuchen zu rationalisieren.
Ja. Und das nicht als psychodynamischen Abwehrmechanismus von unangenehmen Gefühlen, sondern wirklich sich zu überlegen, was hat das gerade für eine Funktion vielleicht auch. Mhm. Und dann im Zweifel auch die Emotion, die dabei aufkommt, also haben wir ja am Anfang gesagt, Wut, Scham und Angst. Mal einfach mal wahrnehmen und akzeptieren, dass ich die jetzt gerade habe. Und dann überlegen, wie ich dann handeln kann und mich jetzt vielleicht nicht hauptsächlich von dieser Emotion leiten zu lassen. Zum Beispiel, wenn ich eine Story sehe von dir und du bist gerade essen mit. Ja, wobei, wenn ich eine Story sehen würde und du bist gerade essen mit irgendjemandem und hast mir das nicht vorher erzählt, dann wäre ich schon erstmal sauer.
Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass ich mit einem Mann essen bin, sondern...
dass du nicht kommuniziert hast.
Ja.
Ja, aber dann würde ich mich nicht aus der Wut leiten lassen und dich dann gleich blockieren.
Nee.
Dann würde ich mal nachfragen, sag mal, hackt, warum sprichst du nicht mit mir und was kann ich denn jetzt essen? Das würde ich machen.
Ja.
Ja, und dann vielleicht auch mal nach, sich mal in den Spiegel zu gucken, im übertragenen Sinne, und zu überlegen, was ist da jetzt gerade der Auslöser gewesen? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Und dann im Zweifel die Angst, die ich da habe, die Verlustangst oder was auch immer, einfach auch dann zu benennen, um sie so ein bisschen greifbarer und bewältigbarer zu machen.
Ja, ich würde auch sagen, was man machen kann, ist, wenn man noch in dem Prozess ist, diese eigenen Ängste so kennenzulernen und wegflutschen zu lassen, dass man das durchaus auch kommunizieren kann mit seinem Partner. Also es ist viel wertvoller zu sagen, hey, immer wenn du weggehst, kommen mit mir so blöde Gefühle hoch. Ich will das gar nicht, aber ich denke dann immer XYZ. Und dann vielleicht vom Partner zu hören, hey, das ist okay, würde es dir helfen, wenn ich dir vielleicht mal eine WhatsApp zwischendurch schreibe? Oder einfach, ganz oft hilft es einfach schon, das mal auszusprechen. Und dann hat man nicht so das Gefühl, dass man in letzter Sekunde dann so, oder wenn der dann weg ist, dass man sich dann so doch dazu hinreißen lässt, dann irgendwelche passiv-aggressiven Nachrichten zu schreiben. Also Kommunikation und das natürlich auch in Freundschaften. Ja. Also einfach zu sagen, so, hey, ich habe mich da irgendwie blöd gefühlt, weil du sie nicht gefragt hast. Woran lag das denn? Oder keine Ahnung.
Und dann ganz wichtig, Ich-Botschaften.
Ja.
Kennst du diese Videos, wo Typen ihre Freunde mit dem Auto nach Hause fahren und dann zu einem falschen Haus fahren und dann so sagen, hey, hier sind wir ja. Und dann sagt die Frau, das ist nicht mein Haus. Oder was wollen wir hier? Ja. Und der Typ dann sagt so, oh, scheiße, und voll aufs Gas drückt.
Nee, übertrieben witzig.
Okay,
das wird bei uns nicht funktionieren.
Kannst du dir mal angucken.
Dann vielleicht auch mal so ein bisschen reflektieren, was man da eigentlich gerade vergleicht oder worauf man eifersüchtig ist. Also man in dem Moment, in dem man da so eine dritte Person quasi mit reinzieht, dann auch mal ein bisschen checken, okay, wer ist denn diese imaginäre dritte Person? Also ist die so perfekt und toll, wie es sich in meinem Kopf gerade ausgemalt wird? Und was mir am allermeisten hilft, ist, dass ich mir in meinem eigenen Leben sicher bin. Ich brauche dich nicht. Ich wäre mega traurig, wenn du mich verlässt oder wenn du mich betrügst, wäre ich einfach total
verletzt,
dass du nicht den nötigen Respekt mir gegenüber hast nach so vielen Jahren, dass du das mit mir richtig kommunizierst. Aber ich weiß, es wird schon weitergehen. Also ich habe ein sehr, sehr tiefes Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten und mein Leben, dass ich weiß, dass ich danach nicht, also weder auf der Straße stehe, noch dass ich dann nicht mehr weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und das liegt daran, dass ich zum einen emotional gut aufgestellt bin, also dass ich auch andere wichtige Beziehungen in meinem Leben habe, denen ich mich anvertrauen kann, dass ich eben nicht nur meine romantische Beziehung pflege, sondern auch meine Freundschaften. Dann
die Spreu vom Weizen dran.
Ja.
Wenn du mich betrügst, dann werden hoffentlich deine Freundinnen auch dir den Rücken kehren und zu mir halten.
Kann sein, das weiß ich nicht.
Hoffe ich für euch.
Und
ihr wisst, wer gemeint ist.
Und auf der anderen Seite aber auch rein so technisch sozusagen. Also ich kann mein Auto selber tanken. Ich weiß, wie unsere Versicherungen funktionieren, besser als du. Ich kann meinen Haushalt alleine führen. Ich
Wäsche?
Kann alleine. Schwierig. Ich kann alles in meinem Leben kann ich alleine. Ich mache nicht alles alleine, aber ich weiß, dass ich es selber hinkriege.
Naja, du müsstest immense Kosten für deine anfallende Wäsche bezahlen, weil du immer wieder neue Sachen, weil du so falsch wäschst, weißt du?
Das ist ja dann egal.
Und du hast dann weniger Kosten für
mich. Ich glaube, das ist einfach wirklich super wichtig,
ja.
Dass man ja. Weiß, dass man nicht, also ich möchte ja nicht mit dir zusammen sein, weil ich vielleicht sonst nicht weiß, wie ich mein Leben gestalten soll. Was ist das denn überhaupt für eine Grundlage für eine Beziehung?
Ja.
Das ist ja keine Liebe, das ist Abhängigkeit.
Ja.
Und das ist natürlich auch in einer finanziellen, also im finanziellen Sinne, auf jeden Fall würde ich mich niemals von einem Mann abhängig machen. Dazu habe ich auch schon ganz viel auf Insta gepostet. Kommt immer großer Gegenwind von Typen, weil die Typen ganz genau wissen, dass sie nichts zu bieten haben, außer dass die Frau bei ihnen bleiben muss.
Wegen Gender Pay Gap.
Absolute Loser-Leute, die auch ihre Frau nicht kompensieren wollen für den Mutterschutz und Elternzeit und die Geburten und das Risiko und bla bla bla. Was für
das finde ich auch ziemlich peinlich. Also ich will ja, dass du finanziell unabhängig bist von mir.
Ja.
Weil ich dann ja weiß, sie ist aus freien Stücken mit mir zusammen und nicht aus anderen Gründen.
Genau, und das ist genau der gleiche Faktor wie Eifersucht. Ich will, dass du mit mir zusammen bist, weil du mit mir zusammen sein willst und nicht, weil ich dir verbiete, Frauen anzugucken oder mit denen in Gespräche zu kommen oder meine Frau zu umarmen oder meinetwegen mit der zu tanzen oder vielleicht meinetwegen auch mit der zu knutschen. Weißt du?
Mhm.
Ich will nicht, dass du mit mir zusammen bist, nur weil dir aus dem Mangel an Alternativen oder weil du panische Angst hast, dass ich sonst den Kopf abreiße, wenn du dich mal irgendwo umguckst.
Ja.
Ich will ja das Maximum an Freiheit, um dann das Maximum an gewünschter gemeinsamer Sicherheit zu erlangen. Und deswegen denke ich mir auch immer, dass Eifersucht ein total...
Ja, es ist schon so ist ein Warnhinweis.
Nee, das finde ich. Für mich ist das vor allem, wenn Freundinnen mir das erzählen, ist das ein riesengroßes Zeichen dafür, dass man in der Beziehungsarbeit mit sich selber arbeiten muss. Also sowieso, das ist ja klar, dass das ein Unsicherheitsthema ist. Aber ich finde, das ist einfach ganz großer Hinweis darauf, dass der eigene Selbstwert und die eigene Selbstsicherheit nicht da ist, wo sie sein sollten. Weil ich denke mir halt auch, wenn du mich betrügst, also wie dumm bist du? Es ist wirklich, ich wäre so sauer, aber ich wäre auch so einfach sauer darauf, dass du so dumm bist. Warum solltest du das machen? Warum solltest du alle deine Freundschaften wegwerfen, dein ganzes Leben wegwerfen? Nicht, dass du dich nicht trennen darfst. Nicht, dass du nicht sagen kannst, hey, meine Gefühle haben sich geändert. Das ist was komplett anderes. Aber wirklich betrügen, mich verarschen.
Naja, das ist ja dann wieder die Ehrlichkeit.
Genau, also das wäre ja so, du würdest alles verlieren. Du würdest dein Haus verlieren, du würdest deine Freunde verlieren, du würdest meine Familie verlieren, du würdest die Hunde verlieren, alles. Du hättest nichts für was? Weil du feige warst. Weil du dich nicht getraut hast, mit mir zu reden.
Ja.
Und deswegen denke ich mir immer, let them. Ich würde dir alles erlauben, weil ich daran vertraue, dass du selber weißt, wo unsere gemeinsamen Grenzen sind. Weil ich dich halt nicht für dumm halte. Und deswegen habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, das wäre für mich das Allerschlimmste, wenn du mich verarscht, weil ich dann wirklich einfach erschüttert in meiner Menschenkenntnis wäre und darin, dass ich 12 Jahre meines Lebens an jemanden verschwendet habe, der so ein massiver Volltrottel ist. Das wäre mir so peinlich, so secondary...
Fremdscham. First.
Ja.
Fremdscham.
Fremdscham hoch 1000. Mir wäre es so unangenehm.
Peinlich.
Krasser Ick.
Ja.
Und das würde, sollte ich, und deswegen sage ich auch immer meinen Freundinnen, denk dir doch einfach, also ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber was für ein Verlust für diese andere Person.
Nichts hinzuzufügen.
Okay, das war's. Ich glaube, das war eine ganz solide Folge, oder?
Auf jeden Fall. Also, nochmal zusammengefasst. Eifersucht ist normal. Meistens erklärbar. Es ist auch irgendwie veränderbar. Und es macht gar keinen Sinn, die Eifersucht zu vermeiden. Lieber damit einen guten Umgang lernen. Also einen konstruktiven Umgang. Sich selbst hinterfragen, woran liegt es? Was kann ich verändern in der Beziehung? Wie kann ich noch offener kommunizieren? Pipapo. Und dann wird das schon.
Also ich würde noch hinzufügen,
okay. Das
haben wir auch schon ein paar Mal zu dem Thema in anderen Folgen gesagt, wir sind natürlich beides Menschen, die keine schlechten Erfahrungen damit gemacht haben. Ne? Also wenn man jetzt schon mal hintergangen worden ist, ist natürlich klar, dass man viel schwieriger oder viel größere Schwierigkeiten hat, wieder zu vertrauen. Und deswegen meine ich, es ist halt voll wichtig, dass man das dann mit dem Partner kommuniziert und erklärt, zum Beispiel, dass der Ex-Partner, der einen dann verarscht hat, immer, weiß ich nicht, behauptet hat, er würde zum Sport gehen, aber gar nicht beim Sport war. Und dass dann, wenn der neue Partner sagt, ich gehe zum Sport, dass dann eine große Angst hervorgerufen wird. Ja. Dass man da dann einfach einen gemeinsamen Umgang findet und dass dann natürlich für den anderen Partner auch selbstverständlich sein sollte, da mit diesen Ängsten sensibel umzugehen und dann auch halt dann zum Beispiel mal eine WhatsApp mehr zu schreiben, ist ja jetzt nicht so viel verlangt. Solange man merkt, dass die andere Person da auch dran arbeitet und das reflektiert und weiß, dass das nicht deren Schuld ist, sondern so. Na gut. Dann muss er jetzt was sagen.
Tschüss.
Tschüss.